Ja, vielen Dank, Lobpreis, Band, sehr cool. Mein Name ist Stefan, ich habe die Ehre, heute hier predigen zu dürfen. Wir befinden uns gerade ausnahmsweise mal nicht in einer Predigtreihe, was wir sonst in der Regel haben. Wir haben jetzt ein paar Wochen lang einfach ein paar Predigten, die so alleine stehen zunächst einmal. Und dann nach diesen paar Wochen werden wir uns der nächsten Predigtreihe widmen. Ich nehme euch kurz mit in die Zeit, bevor ich hier in Mannheim war. Das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, dass diese Geschichte zurückliegt. Und zwar, so, bevor ich nach Mannheim gekommen bin, da habe ich in einer anderen Gemeinde gearbeitet und ich habe dort bei einem sehr guten Freund gewohnt, der auch gleichzeitig einer der Pastoren dieser Gemeinde, wo ich gearbeitet habe, war. Und so eines Abends, nach einem langen Arbeitstag, die ja bei Pastoren in der Regel am Wochenende sind, nach einem Gottesdienst, den wir abends noch hatten, da standen wir noch lange in der Küche zusammen und haben uns unterhalten. Und ich weiß, die Geschichte wäre von der Atmosphäre jetzt irgendwie ein bisschen cooler zu erzählen, wenn wir an einem Lagerfeuer gesessen hätten, aber spielt auch keine große Rolle. Wir standen da und haben uns lange unterhalten und irgendwann stellte mein Freund mir eine Frage, die ich seitdem nicht wieder vergessen habe. Und zwar stellte er mir die Frage: Stefan, was glaubst du, wünschen sich Menschen mehr als alles andere? Und ihr könnt da gerne jetzt kurz drüber nachdenken, was ihr glaubt, was sich Menschen mehr wünschen als alles andere. Und ich weiß selber auch nicht mehr, was ich damals geantwortet habe und ob ich überhaupt irgendwas geantwortet habe. Aber diese Frage und die Antwort, die darauf kam, die hat mich nicht mehr wirklich losgelassen. Und ich schlage vor, wir lassen mal so die unteren Sachen der Bedürfnispyramide da außen vor. Also Essen, Trinken, Schlafen, darum geht es jetzt heute nur bedingt. Aber es hat auch alles seinen Teil in dem, was wir heute sagen wollen. Also ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich erinnere mich sehr gut daran, was mein Freund dann irgendwann gesagt hat, indem er seine eigene Frage beantwortet. Und zwar fuhr er irgendwann fort und hat gesagt, dass sich Menschen mehr als alles andere wünschen, Teil von etwas zu sein, das größer ist als sie selbst. Und ich will jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt darauf eingehen, dass es wirklich die eine Sache ist, die sich Menschen mehr wünschen als alles andere. Das ist jetzt erstmal sekundär. Aber ich glaube, das ist ein sehr tiefer Wunsch von vielen Menschen, auch von mir und wahrscheinlich von dem einen oder anderen von euch ist, Teil von etwas zu sein, das größer ist, als wir selbst es sind. Wir wünschen uns irgendwie, dass die größere Geschichte, die in und mit dieser Welt erzählt wird, ihren Höhepunkt nicht in unserem eigenen Leben findet. Klingt erstmal nicht so nach Sachen, die man sich wünschen würde, aber ich glaube, wenn wir erkennen, wie klein unser eigenes Leben eigentlich im Vergleich zu allem anderen, was es so gibt, ist, wie fehlerhaft wir sind, dann wünschen wir uns doch, dass wir nicht der Höhepunkt von allem sind. Wir wünschen uns aber gleichzeitig, dass wir an etwas teilhaben können, das unserem Leben einen tieferen Sinn gibt, irgendwas, das Bestand hat. Wir wünschen uns, und ich glaube, damit können sich die meisten identifizieren, irgendwo dazu zu gehören. Irgendwo dran mitzuarbeiten, mit anderen zusammen, für ein Ziel, was erstmal höher ist als Sachen, die nur in meiner eigenen Persönlichkeit liegen. Und ich glaube, das ist in etwa das, was mein Freund damit gemeint hat, dass er sagte, dass sich Menschen wünschen, dass sie Teil von etwas Größerem sein möchten. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass da durchaus das ein oder andere Wahre dran ist. Und um das auch wirklich zu belegen, schauen wir mal ein bisschen in die Bibel hinein. Wir werden uns heute ein paar Stellen aus den Büchern Esra und Nehemia anschauen. Bevor wir uns diese Stellen angucken, möchte ich einen kurzen Hintergrund zu dem geben, was da vor sich geht, weil das Bücher sind, die uns vielleicht sonst nicht allzu häufig begegnen. Wir predigen da nicht so oft drüber. Wenn ich in meiner eigenen stillen Zeit so Bücher lese, dann bin ich immer relativ schnell da drin, die durchzulesen. Aber trotzdem stecken da echt sehr viele wertvolle Sachen drin, die uns helfen können zu verstehen, was es bedeutet, Teil von etwas Größerem zu sein. Wir können die Bücher Esra und Nehemia gewissermaßen als eine Einheit betrachten. Das wurde in der Kirchengeschichte häufig so getan und die wurden auch wahrscheinlich von der gleichen Person geschrieben und erzählen in jedem Fall eine Geschichte, die irgendwie zusammengehört. Dass sie wirklich sehr eng verworren sind, das zeigt sich auch darin, dass Esra als Mensch auch eine der Hauptfiguren, nicht die Hauptfigur, aber eine der Hauptfiguren im Buch Nehemia ist. Also die beiden, sowohl Esra als auch Nehemia, die sind sich begegnet, das wissen wir sicher. Die haben auch irgendwo zusammengearbeitet, die kannten sich auf jeden Fall. Das fällt auch dann logischerweise ungefähr in die gleiche Zeit. Und zwar schließen sich diese beiden Bücher dem Ende von 2. Chroniken an. Und ich möchte mal mit euch kurz in die Situation des Volkes Israel hineingehen, eben in dieser Situation am Ende von Chroniken. Wir lesen da, dass Israel in die Gefangenschaft kam. Die Babylonier haben Jerusalem erobert, zerstört und die Israeliten mitgenommen in die Gefangenschaft in das babylonische Exil. Und das dauerte ungefähr 50 Jahre. 50 Jahre, in denen sie fern von ihrem eigenen Land unter einem anderen Volk wohnten. 50 Jahre, in denen sie wussten, dass ihre heilige Stadt, Jerusalem, und der Tempel da drin zerstört waren. Manche von denen kannten höchstwahrscheinlich Jerusalem und den Tempel nur noch aus Erzählungen, weil sie halt erst innerhalb von diesen 50 Jahren der Gefangenschaft geboren waren. Vielleicht war Jerusalem so eine Art Sehnsuchtsort, vielleicht nicht, da wissen wir nicht viel drüber, aber viele kannten es wahrscheinlich noch nicht immer mehr. Und die beiden Bücher Esra und Nehemia, die handeln jetzt von dieser Zeit kurz nach dem Ende dieser Gefangenschaft, nach dem Ende dieses babylonischen Exils. Und dieses Ende der Gefangenschaft, das geschah durch den persischen König Kyros. Und das sagen uns jetzt die Geschichtsbücher, der hat sich zuerst mit Babylonien verbündet, dieses Bündnis dann gebrochen und schließlich Babylonien einfach erobert und war dann der neue König, der irgendwie über den Israeliten stand. Und der war den Israeliten jetzt etwas wohler gesinnt als die Könige davor. Und wir sehen in der Bibel, dass da auch Gott irgendwo seine Finger mit im Spiel hatte. Wir lesen am Anfang des Buches Esra, was genau Gottes Plan für sein Volk Israel nach dieser Strafe für die Untreue, der Gefangenschaft war. Wie er das Volk und Jerusalem wiederherstellen wollte und wie er auch den persischen König dazu benutzt hat. Das lesen wir in Esra 1, in den Versen 1 bis 3. Und da heißt es, und im ersten Jahr, als Kyros König von Persien war, erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia gesprochen hatte. Er entflammte den Geist des Kyros, sodass dieser die folgende Erklärung abfassen und im ganzen Reich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm, soll nach Jerusalem, in Juda hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israels, zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Das ist jetzt alles noch der Hintergrund von dem, was wir heute machen wollen. Gott hat also zum König Kyros gesprochen und ihm aufgetragen, sein, also Gottes Tempel, wieder aufzubauen. Das sollte er nicht selbst machen, sondern er sollte dazu die Israeliten wieder nach Hause schicken, dass sie diesen Tempel aufbauen. Und zum Aufbauen des Tempels gehört es dann auch, nicht einfach nur dieses Gebäude des Tempels aufzubauen, sondern die ganze Stadt drumherum und vor allem auch die Stadtmauern, die das Ganze dann vor zukünftigen Eroberungen schützen sollten. Und die Bücher Esra und Nehemia, die geben uns jetzt einen Einblick da rein, wie es den Israeliten ging, als sie so nach und nach zurück in ihr verheißenes, aber zwischenzeitlich wieder verlorenes Land gekommen sind. Sie erzählen uns, wie die Zurückgekehrten die Stadt Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen und so Gottes Plan für sein Volk und für seine Stadt verwirklichen. Sie zeigen uns, wie Gott souverän wirkt, aber sie zeigen uns auch, wie Gott dazu ganz normale Menschen gebraucht. Sie zeigen uns, wie Gottes Volk, also Volk Israel hier in dem Fall, zusammenarbeitet und sich als eine Einheit in seinen Dienst stellt. Wir lesen dann in Esra primär davon, wie der Tempel aufgebaut wird und in Nehemia dann neben anderen Sachen viel davon, wie die Stadtmauer drumherum aufgebaut wurde. Und wenn wir uns die Geschichte in den beiden Büchern ein bisschen genauer angucken, dann wird deutlich, was für eine große und komplizierte Aufgabe das eigentlich war, diesen Tempel und diese Stadt wieder aufzubauen. Wenn wir versuchen zu rekonstruieren, wie lange das gedauert hat, das können wir anhand von den Büchern machen, da sind viele Zeitlinien so drin, da kommen wir auf ungefähr 20 Jahre für den Tempel und dann hat es nochmal 70 Jahre gedauert, bis die Stadtmauer zu Ende gebaut war. Das hat jetzt nicht daran gelegen, dass die so schlechte Bauherren waren und dass die so langsam beim Bauen waren, sondern primär damit, dass sie viel Ärger mit ihren Feinden hatten, mit den Völkern, die drumherum gewohnt haben. Aber in jedem Fall wird allein schon aus dieser Zeitdauer von fast 100 Jahren deutlich, wie kompliziert das war, was für ein organisatorisches, diplomatisches und militärisches Vorhaben das überhaupt war, diese Stadt wieder aufzubauen. Auf jeden Fall wird deutlich, allein schon in der Dauer von fast 100 Jahren, dass diese Aufgabe, die Gott für sein Volk hatte, viel zu groß war für nur einen einzelnen Menschen. Und deswegen finden wir in den beiden Büchern viele Stellen, in denen das Volk zusammensteht und sich gemeinsam in den Dienst Gottes stellt. Wir finden Beispiele davon, wie einfache Menschen von etwas werden, das eben größer ist als sie selbst. Und ich glaube, dass wir da einfach viel für uns selbst auch rausziehen können, was es bedeutet, Teil von etwas Größerem zu sein. Wer jetzt Listen und Aufzählungen mag, der ist in den Büchern Nehemia und Esra relativ gut aufgehoben. Wir haben ziemlich viele Listen da drin von den Leuten, die zurückgekehrt sind, von den Leuten, die die falschen Frauen genommen haben, von den Leuten, die wer, wo, wann an der Baustelle gearbeitet haben, was sie mitgebracht haben, wie viele Tiere und so weiter. Das ist alles drin. Und auch das sind Sachen, die ich in meiner persönlichen Bibellese häufig relativ schnell überspringe. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen genauer reingucken, dann finden wir allein in der Tatsache, dass eben diese Dinge da drinstehen, auch was, was für uns relevant sein kann. Weil ich glaube, dass diese langen Aufzählungen darüber, wer wo wie mitgearbeitet hat, uns daran dienen sollen, zu erkennen, dass Gott eben das ganze Volk benutzt hat, dass jeder einen Teil daran hatte, dass es nicht nur Esra oder Nehemia oder der Hohepriester oder wer auch immer war, der das irgendwie geregelt hat, sondern dass das ganze Volk daran beschäftigt war. Und um euch ein Beispiel zu geben, ist jetzt nicht die allerspannendste Stelle in sich, aber wenn man ein bisschen drüber hinausgeht, lesen wir in Nehemia 3 in den ersten 4 Versen und auch in den, keine Ahnung, 50 Versen, die danach kommen, ungefähr das Gleiche. Und zwar steht da, wie jetzt in dem Fall der Hohepriester und die anderen Priester erstmal das Schafstor aufbauen, wie sie es gemacht haben. Dann haben wir die Männer aus Jericho, die da nebendran arbeiten, das nächste Stück der Mauer aufbauen. Dann haben wir einen Sakkur, der weiterarbeitet, die Söhne Senas, Meremot, wie auch immer sie alle heißen. Immer Stück für Stück haben sie diese Mauer gebaut. Jeder war für irgendwie einen Abschnitt oder einen Arbeitsprozess zuständig. Und nur zusammen konnten sie diese Mauer wieder aufbauen. Ähnliche Sachen finden wir auch beim Aufbau vom Tempel. Das war eine große Sache, die sie nur zusammen machen konnten. Jeder musste damit anpacken und nur gemeinsam konnten sie diesen Auftrag erfüllen, den Gott seinem Volk hier gegeben hat, nämlich den Tempel, die Stadtmauer Jerusalem, wieder aufzubauen. Sie haben gemeinsam daran gearbeitet. Dass sich hier um Gottes Auftrag für sein Volk handelt, ist es nur konsequent, dass sie nicht einfach nur gearbeitet haben, sondern auch zusammen vor Gott gekommen sind, um sich gemeinsam auf Gott auszurichten und nach seinem Willen für ihr Leben zu hören. Und das lesen wir in Nehemia 8 und der letzte Vers von Nehemia 7 dazu. Und da steht von einer ziemlich coolen Begebenheit, wie die Israeliten als eine Einheit zusammengekommen sind, um sich eben auf Gott auszurichten. Und dort steht, als der 7. Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des 7. Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Überspringen wir ein bisschen und dann geht es weiter mit. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Also wir lesen hier, dass das ganze Volk wie ein Mann zusammengekommen ist. Und das Ein ist an dieser Stelle natürlich nicht wie ein Artikel einfach nur zu verstehen, das macht nicht viel Sinn. Es ist eine Aufzählung, also die Zahl 1. Es dient der Betonung der Einheit, in dem das Volk zusammengekommen ist, wie ein Mann. Wir lesen davon, dass Männer, Frauen und Kinder, sofern sie denn alt genug waren zu verstehen, was denn da gerade vorgelesen wurde, bei dieser Versammlung mit dabei waren. Und das war nicht selbstverständlich, weil damals waren eigentlich zu solchen Gottesdiensten, zu solchen Veranstaltungen erst Männer ab einem gewissen Alter zugelassen. Hier jedoch bei diesem äußerst wichtigen Geschehen dieser Zeit nach dem babylonischen Exil, lesen wir, dass alle mit dabei waren. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viele Leute das tatsächlich waren, aber wenn wir diese Listen, die wir haben, ein bisschen durcharbeiten und versuchen nachzuvollziehen, wer da jetzt alles mit dabei war, dann kommen wir auf eine Zahl, die so ganz grob geschätzt zwischen 30.000 und etwas mehr als 100.000 Menschen liegen. Also es ist eine ganz schöne Menge an Leuten, die da zusammenkommen und wie ein Mann stehen. Obwohl das so viele und unterschiedliche Personen waren, wird davon gesprochen, dass sie wie ein einzelner Mensch wären. Sie sind alle Teil dieser größeren Gemeinschaft, welche sich nach diesem Exil wieder auf Gott zurückbesinnt und nach seinem Willen für sie fragt. Jeder Einzelne ist irgendwie als Einzelperson dort, aber sie sind so eine Einheit, dass es genauso gut auch eine einzelne Person hätte sein können. Bemerkenswert ist zudem, dass die Israeliten, das Volk, scheinbar irgendwie freiwillig zusammenkommt. Wir lesen nicht davon, dass Esra oder Nehemia oder sonst irgendwie jemand das Volk zusammengerufen hätte, wie das früher häufig der Fall war. Also in Mose lesen wir oft, dass Gott zu Mose spricht, versammel das Volk, und dann tut er das. Hier geht die Initiative irgendwie vom Volk aus, zusammenzukommen. Sie sind es, die Esra bitten, die Schriftrollen zu holen und daraus vorzulesen. Was haben die nun während ihrer Zusammenkunft als eine Einheit gemacht? Zunächst einmal lesen sie davon, dass sie die Bibel gelesen haben, also zumindest den Teil der Bibel, den sie damals schon hatten. Weiterhin wurde die Bibel von den Leviten ausgelegt. Man könnte auch sagen, dass da gepredigt wurde. Wir lesen weiterhin, dass sie Gott lobten, dass sie ihn anbeteten, und wir lesen, dass sie Buße taten. Das sehen wir daran, dass sie geweint haben, als sie die Worte hörten. Wahrscheinlich, weil sie eben im Licht von Gottes Wort ihre eigenen Fehler und ihre eigene Schuld erkannt haben und durch das Weinen dann ausdrücken, dass es ihnen authentisch leid tut, dass sie Buße tun und umkehren wollen. Und schließlich lesen wir, dass sie zusammen gefeiert haben, dass sie zusammen gegessen haben, zusammen getrunken haben und dass sie so miteinander geteilt haben, dass jeder an dieser Gemeinschaft, die sie dort hatten, teilhaben konnte. Sie haben diese Gemeinschaft mit Gott, aber auch untereinander mit dem Volk genossen. Und an dieser Stelle und generell im Buch Nehemia und auch Esra können wir einiges erfahren, was es bedeutet, Teil von etwas Größerem zu sein. Die Israeliten haben gemeinsam von Gott eine Aufgabe bekommen. Sie haben gemeinsam daran gearbeitet, diese Aufgabe zu erfüllen. Sie haben sich gemeinsam auf Gott ausgerichtet und sind wie ein einzelner Mensch vor ihn getreten. Wir erfahren jede Menge darüber, wie das praktisch ausgesehen hat, von den Bauarbeiten, von dem genauen Ablauf in diesem Gottesdienst und so weiter. Und ich glaube, dass wir deswegen da viel für uns herausziehen können, für uns heutzutage, wie unsere Gemeinschaft, unser Zusammenleben aussehen sollte. Aber da diese Zeitbrücke vielleicht noch ein bisschen groß ist, von so 500 vor Christus bis heute, springen wir jetzt mal 500 Jahre weiter und schauen uns die Zeit der Apostelgeschichte an, weil da gibt es einige sehr interessante Parallelen zwischen dem, wie das Volk damals zusammengekommen ist und wie die ersten Christen zusammengekommen ist, wie diese erste christliche Gemeinde aussah. Die Parallelen beziehen sich auf die Zusammenkünfte, also auf diesen Gottesdienst, den sie gefeiert haben, aber auch auf den Auftrag, den die Gemeinde oder das Volk Gottes erfüllen sollten und wollten. Dass wir das im Alten und im Neuen Testament so wiederfinden, so viele Parallelen finden, das sollte für uns ein Ansporn sein, auch darüber nachzudenken, was das wirklich für unser Leben heutzutage bedeutet. Weil dadurch, dass sich das so wie so ein roter Faden ein bisschen durch die Bibel zieht, liegt es nur nahe, dass sich dieser Faden auch fortsetzt bis heute. Das zeigt uns, dass Gott derselbe bleibt und auch sein Plan für die Menschen, zumindest auf einem gewissen Level, immer noch derselbe ist. Jetzt springen wir mal in die Apostelgeschichte rein. Wir lesen da relativ am Anfang in Apostelgeschichte 2, in den Versen 41 bis 47, von der ersten christlichen Gemeinde. Und die Verse spielen jetzt, nachdem Petrus da etwas länger gepredigt hat. Und da heißt es: Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Klang da jetzt einige Sachen bekannt von dem, was wir vorhin gelesen haben? Also ich finde es faszinierend, wie da extrem viele Parallelen sind. Wir sehen, dass ähnlich wie das Volk Israel in Einheit zusammengekommen ist, wie ein Mann, auch hier, dass die Jünger und die ersten Christen als eine Einheit zusammengekommen sind. Wir sehen das in Vers 46, da steht, dass sie gemeinsam und täglich im Tempel beteten. Wenn man das ein bisschen wortgetreuer am Urtext übersetzt, wie zum Beispiel dann in der Elberfelder, dann heißt das, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Und einmütig bedeutet auch nur so viel wie eines Sinnes, was jetzt inhaltlich nicht groß anders ist, wie wie ein Mann zusammenzukommen. Genauso wie die Israeliten damals kamen dann auch die ersten Christen hier einmütig zusammen. Und genauso sollen auch unsere Treffen, ob im Gottesdienst oder in der Hausgruppe und in welchem Rahmen auch immer, von dieser Einmütigkeit, von diesem Ein-Mann-Sein geprägt sein. Und auch die Aufgabe, die die Gemeinde von Gott bekommen hat, unterscheidet sich nicht wirklich von der Aufgabe, die das Volk Israel von Gott durch diesen König Kyros aufgetragen bekommen hat. Sie hatten damals die Aufgabe, den Tempel Gottes in Jerusalem zu bauen. Und wir lesen jetzt in Epheser 2, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Wir sehen hier, dass die Gemeinde jetzt diese Rolle des Tempels übernimmt. Wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes. Und genauso ist es unsere Aufgabe, diesen Tempel zu bauen. So wie die Israeliten damals die Aufgabe hatten, den Tempel zu bauen, so bauen auch wir heute die Gemeinde, die der neue Tempel ist. Im Prinzip immer noch die gleiche Aufgabe. Auch wenn der Tempel jetzt nicht mehr aus Steinen, sondern eben aus Menschen wie dir und mir besteht. Und dieses Bauen vom Tempel hat für uns zwei verschiedene Dimensionen. Zum einen geht es darum, dass wir von unserem Glauben erzählen, dass wir anderen Leuten berichten von dem, was wir im Glauben erlebt haben. Und die Gemeinde so wächst, dass wir andere Leute in diese Gemeinschaft mit einladen. Und zum anderen geht es darum, dass wir persönlich als Gemeinde und jeder Einzelne von uns wächst und so an diesem Tempel baut, in dem wir Jesus immer ähnlicher werden. Ich finde es echt spannend zu sehen, wie sich das Alte und das Neue Testament hier ergänzen. Die Gemeinde im Neuen Testament steht irgendwo in der gleichen, ich sag mal, Tradition oder in der gleichen Linie wie die Gemeinschaft im Alten Testament, von der wir gelesen haben. Sie ist Teil der gleichen größeren Geschichte, die Gott schreibt. Gottes Plan wird fortgesetzt und er schreibt weiterhin an seiner Geschichte. Damals bei den Israeliten, durch die Aufgaben, die sie bekommen haben, die Gemeinschaft, die sie hatten, dann in der Apostelgeschichte, aber auch heutzutage. Weil das ist das Coole daran, dass wir auch Teil von dieser Gemeinde sind. Gott schreibt diese Geschichte, die er angefangen hat, mit uns weiter. Wir können Teil von Gottes allübergreifendem Plan sein. Wie machen wir das konkret? Wäre jetzt die naheliegende Frage. Ich habe mal versucht, verschiedene Bereiche zu sammeln, in denen jeder Einzelne von uns Teil von etwas sein kann, was größer ist als er selbst. Und wir fangen beim Kleineren an und gehen dann zum immer Größeren. So diese kleinste Einheit des Größeren, auf die ich gekommen bin, wäre die Minigruppe, also du und deine Minigruppe. Die meisten von euch wissen es, die es nicht wissen, Minigruppe bedeutet, dass wir uns regelmäßig mit ein oder zwei anderen Leuten treffen, dass wir uns unsere Verfehlungen bekennen, dass wir Buße tun, dass wir beten, dass wir in Gottes Wort lesen und uns eben über Gottes Wort austauschen. Minigruppen sind super dazu geeignet, dass wir irgendwie am Thema im Glauben dranbleiben oder dass wir uns gegenseitig ermutigen und bestärken in unserem Glauben. Auch das habt ihr schon 100-mal gehört, aber wenn ihr noch in keiner Minigruppe seid, dann überlegt euch ernsthaft, ob es nicht für euch jetzt langsam mal dran ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es für die meisten von euch so der Fall sein wird. Ich persönlich kann es nur empfehlen. Ich habe auch seit Jahren eine Minigruppe. Die nächstgrößere Einheit, du und deine Hausgruppe. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Christen zusätzlich zu ihrem Treffen im Tempel, wo dann irgendwie alle mit dabei waren, sich auch noch in ihren eigenen Häusern getroffen haben. Und wir handhaben das auch so. Wir treffen uns nicht nur sonntags hier im Gottesdienst, im Nachbarschaftshaus, in diesem Rahmen, sondern auch unter der Woche in den Hausgruppen. Und die Treffen dort sehen auch sehr ähnlich aus wie das, was wir in Nehemia oder in der Apostelgeschichte gelesen haben. Wir treffen uns, um Gott anzubeten, um sein Wort zu studieren. Wir verbringen Zeit miteinander und es geht, zumindest ist meine Erfahrung, und ich denke, die meisten können das bestätigen, in der Regel auch fröhlich zu und es wird großzügig geteilt, was sich bei uns in der Hausgruppe häufig darin äußert, dass jemand Essen mitbringt, in der Regel in Form von Kuchen. Jetzt seid ihr alle neidisch. Wenn ihr schon eine Weile bei HDH dabei seid, dann kennt ihr den Spruch auch schon zu Genüge, wir sind eine Hausgruppengemeinde. Es gibt keinen Gottesdienst, wo das nicht gesagt wird. Aber wir sagen das nicht einfach nur so, weil das ein cooler Spruch ist, sondern wir sagen das, weil wir das wirklich glauben. Wenn du regelmäßig hier sonntags in den Gottesdienst kommst, ist cool, ist eine sehr gute Sache. Aber das ist nicht unbedingt das, was Haus des Herrn ausmacht. Was Haus des Herrn ausmacht, ist die Zeit, die wir darüber hinaus noch zusammen verbringen, eben in den Hausgruppen. Ich finde die Zeit in den Hausgruppen immer extrem wertvoll, weil das genau der Ort ist, wo diese intensive Gemeinschaft mit anderen Christen geschieht. Das ist häufig tiefer als das, was wir allein bedingt vom Rahmen her hier sonntags erleben können. Also, wir sind Hausgruppengemeinde, sucht euch eine, falls ihr keine habt. Die nächstgrößere Einheit, du und deine lokale Gemeinde. Gott hat uns mit der Gemeinde etwas gegeben, das viel größer ist als wir selbst. Liegt in der Natur der Sache. Die Gemeinde besteht aus vielen verschiedenen Leuten. Und hat uns genauso einen Auftrag zusammengegeben. So wie damals den Israeliten ist unser Auftrag jetzt, diese Gemeinde aufzubauen. Dieser Auftrag ist größer als alles, was jeder Einzelne von uns individuell erreichen kann. Wir müssen da zusammen dran arbeiten. Wir unterscheiden häufig zwischen der lokalen Gemeinde, über die ich gerade rede, und über die globale Gemeinde. Also die globale Gemeinde als die Gesamtheit aller Christen weltweit und die lokale Gemeinde als das, was wir hier heute machen und auch unter der Woche. Also die lokale Gemeinde, Haus des Herrn in unserem Fall, ist vor Ort tätig. Wir sind es, die hier in Mannheim die Menschen erreichen. Wir sind es, die sich um die Bedürfnisse von den Leuten um uns herum kümmern. Wir repräsentieren die globale Gemeinde hier in dieser Stadt sichtbar für alle. Zumindest im Idealfall. Wir haben davon gelesen, dass sich wie sich die Zusammenkünfte der Israeliten nach dem Exil und die Zusammenkünfte der ersten Christen ähnelten. Und es ist auch kein Zufall, dass auch unsere Gottesdienste, unsere Zusammenkünfte und die weiteren Treffen, die wir so haben, ebenfalls nach einem sehr ähnlichen Muster gestrickt sind. Auch wir kommen zusammen, um Gott zu loben, um uns mit seinem Wort zu beschäftigen, um Buße zu tun und Gemeinschaft zu haben. Und öfters kommen wir auch zusammen, um miteinander zu essen und zu trinken und Spaß zu haben, wie jetzt heute nach dem Gottesdienst beim Barbecue. Und es ist kein Zufall, dass es so ist, dass sich das so ähnelt. Eben weil wir glauben, dass wir bewusst in dieser Jahrtausende Jahre alten Tradition oder Linie der Zusammenkünfte der Menschen, die Gott in ihrem Mittelpunkt haben, stehen. Und genauso wie die Israeliten damals als ein Mann zusammengekommen sind oder die Treffen der ersten Christen von Einmütigkeit, also dieses eines Sinnes sein, geprägt waren, sollen wir auch als Gemeinde wie ein Mann zusammenkommen. Das bedeutet, dass wir erkennen, was unsere gemeinsame Aufgabe als Gemeinde ist, also Gott zu verherrlichen, indem wir seinen Tempel bauen, indem wir nach seinem Willen forschen und ihn anbeten, indem wir uns untereinander lieben und den anderen höher achten als uns selbst. Dass wir diesen Tempel bauen, indem wir anderen vom Evangelium erzählen und sie dazu einladen, auch Teil von diesem etwas Größeren, von dieser Gemeinschaft, wie es in der Apostelgeschichte heißt, zu werden. Und dieses wie ein Mann zu sein, ist auch ein Schlüssel dafür, wie wir verstehen können, was es damit auf sich hat, dass wir ein Körper aus vielen Teilen sind. Haben wir in Römer 12, die Verse 4 bis 5. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib, also ein Mann sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Die Gemeinde als Leib Gottes, also dieser eine Mensch, funktioniert nur dann richtig, wenn sich jeder einbringt. Wir sind auch eine Braut, die dann am Ende mit Jesus verbunden wird. Kennt ihr den hier? Wer weiß, wer es ist? JFK, John F. Kennedy, genau. Der hat während seiner Amtsantrittsrede etwas sehr Berühmtes gesagt. Und zwar hat er gesagt, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Und wir haben hier den Zwillingsbruder, der ist ein bisschen unbekannter, das ist H.D.H. Kennedy. Und der hat etwas sehr Ähnliches gesagt, nämlich, frage nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann, sondern frage, was du für deine Gemeinde tun kannst. Und was er damit meint, ist, dass die Gemeinde nur mit dir, nur mit deiner Mitarbeit, nur mit deinen Begabungen vollständig ist. Vielleicht hat er dabei ja auch die Stelle in Nehemia im Kopf, wo steht, dass die Initiative für diesen gemeinsamen Gottesdienst vom Volk ausging. Sie sind zu Esra gegangen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, euch auch weiterhin in die Gemeinde einzubringen und die Gemeinde mitzugestalten. Ich meine damit nicht nur, dass ihr einfach irgendwo mitarbeitet, auch wenn das ein sehr wichtiger und ein erster Schritt ist. Ich meine darüber hinaus, dass ihr euch, ob alleine oder in der Minigruppe, in der Hausgruppe, wie auch immer, Gedanken darüber macht, wo ihr Ideen für die Gemeinde habt, welche Vision ihr für die Gemeinde habt, für diese lokale Gemeinde. Wo ihr Verbesserungsmöglichkeiten seht, wo ihr vielleicht Handlungsbedarf seht. Redet da mit euren Teamleitern, mit euren Hausgruppenleitern untereinander oder mit der Gemeindeleitung darüber. Wir können natürlich nicht immer alles direkt umsetzen, was jemand als Idee hat. Aber ich glaube, dass wir als Gemeinde schon einen relativ guten Rahmen bieten, in dem sich jeder einbringen kann, in dem wir offen sind dafür, dass jeder Teil dieses Größeren sein kann. Das sagen wir nicht einfach nur so, das sage ich nicht einfach nur so, das meinen wir wirklich. Bringt euch ein mit euren Ideen, euren Visionen, die ihr für die Gemeinden habt, redet untereinander darüber. Und dann können wir das gemeinsam verwirklichen, gemeinsam diesen Tempel bauen. Und um das noch ein bisschen kitschiger auszudrücken, du bist HDH. Das war die lokale Gemeinde. Unsere Gemeindevision lautet, wir wollen Gott in allen Dingen anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Das ist also unsere ausgesprochene Vision, ein Netz an Gemeinschaften zu knüpfen. Und damit sind wir schon bei der globalen Gemeinde, diesem ultimativen Netz an Gemeinschaften. Jeder Christ, also jede lokale Gemeinde, ist Teil von dieser globalen Gemeinde, dem kompletten Leib Christi. Es geht nicht nur um Haus des Herrn oder um Rheinau, Mannheim, Deutschland. Es geht um die ganze Welt. Durch Jesus sind wir verbunden mit allen Christen weltweit und Teil von dieser weltumspannenden Gemeinschaft. Unsere Verbindung als lokale Gemeinschaft mit der globalen Gemeinde besteht dabei jetzt nicht nur durch dieses unsichtbare Band, das uns irgendwie zusammenhält als alle Christen. Es wird auch deutlich bei viel praktischeren Sachen. Zum Beispiel, indem wir als Haus des Herrn Leute in die ganze Welt aussenden, um dort die globale Gemeinde zu bauen. Ich glaube, Ellie und Shari sind heute hier, die machen das ganz praktisch in Brasilien. Auf der anderen Seite haben wir auch häufig Leute hier bei uns, die eigentlich zu anderen Gemeinden zählen, um hier zu predigen oder ihre Arbeit vorzustellen oder sonst was zu tun. Und auch in den letzten Wochen konnten wir erleben, was es bedeutet, dass wir Teil dieser globalen Gemeinde sind. Weil wir jetzt im Sommer zweimal keinen Gottesdienst hier hatten, hatten viele von uns die Gelegenheit, mal in andere Gemeinden, in andere lokale Gemeinden zu gehen, die doch irgendwie zur selben globalen Gemeinde zählen und zu gucken, wie das da läuft. Das war jetzt die, sag mal, geografische Dimension der globalen Gemeinde. Aber die Gemeinde ist noch viel größer als das. Und ich finde diesen Gedanken ziemlich genial, dass die Gemeinde nicht nur eine temporäre Einrichtung ist, irgendwas, das jetzt im Moment halt besteht, aber irgendwann dann nicht mehr. Das ist im Gegenteil. Die Gemeinde ist für die Ewigkeit angelegt. In der Apostelgeschichte 7 in Vers 38, da heißt es, dass die Gemeinde, da steht über Mose, dieser ist, der in der Gemeinde in der Wüste stand zwischen dem Engel, der mit ihm redete, auf dem Berg Sinai und unseren Vätern. Also das Wort, was hier benutzt wird für Gemeinde, was in der Apostelgeschichte hier von Lukas benutzt wird, ist Ekklesia. Das ist das gleiche griechische Wort, was auch für die ganzen anderen Gemeinden zur Zeit der Apostelgeschichte benutzt wird. Also Lukas macht hier keinen Unterschied zwischen der Gemeinde damals, die sich mit Mose getroffen hat, und der Gemeinde, die sich dann unter den Aposteln trifft. Also zumindest vom Begriff her ist es irgendwie das Gleiche. Und deswegen können wir auch gewissermaßen sagen, dass diese Versammlung, die Gemeinde der Israeliten in Nehemia, schon zu der globalen Gemeinde gehört, die Jahrtausende überdauert. Und wir gehören irgendwie dazu, zu dieser ewigen Gemeinde. Wir stehen durch die globale ewige Gemeinde in dieser Linie an Gläubigen, die die ganze Geschichte durchzieht. Und diese Linie wird dann bis in die Ewigkeit reichen, eben wenn wir dann zusammen mit allen anderen Gläubigen Gemeinschaft mit Gott haben werden, dem Größten, den es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Und es geht schließlich darum, dass in all dem wir Gottes Willen tun und dass sein Wille verwirklicht wird. Er gebraucht uns dazu, eben unsere Minigruppe, unsere Hausgruppe, unsere lokale Gemeinde, die gesamte ewige globale Gemeinde. Er wirkt seit Jahrtausenden und bis in die Ewigkeit. Beim Christsein geht es nicht nur darum, dass wir gerettet werden und ewiges Leben haben, auch wenn das natürlich ein elementarer Bestandteil von dem ist, was wir glauben und die beste Botschaft, die wir je haben könnten. Es geht aber darüber hinaus auch ein bisschen um den Weg dorthin, also darum, dass wir einen Teil in Gottes großen Plan haben. Dieser Plan, den er mit uns und durch seine Gemeinde verwirklicht. Ein Plan, der über Jahrtausende, über Staatsgrenzen hinweg durch Millionen von Menschen verwirklicht wird. Wir werden durch Jesus' Tod von unserer Schuld und dem ewigen Tod befreit. Aber wir werden auch irgendwo davon befreit, dass wir auf uns selbst begrenzt sind, weil wir eben Teil von diesem großen Ganzen werden können. Wir können jetzt schon erleben, was es bedeutet, in Gemeinschaft mit anderen Menschen, aber auch mit Gott zu leben. Und perfekt wird diese Gemeinschaft dann in der Ewigkeit gemacht, wenn wir zusammen mit Gott und den anderen Gläubigen die Ewigkeit verbringen werden und ihn dort die ganze Zeit anbeten werden und diese Zeit genießen werden. Also wenn du bisher noch nicht Teil von diesem etwas Größerem als du selbst bist, dann lade ich dich dazu ein, jetzt gleich, wenn die Band wieder hier oben ist und ein bisschen spielen wird, zu einem von den Betern zu gehen, die hinten sind, dass ihr euch mit den Leuten weiter darüber unterhaltet, was es bedeutet, Teil von diesem großen Ganzen zu werden. Dass ihr euch darüber unterhaltet, was es bedeutet, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, sich den Gläubigen anzuschließen. Oder ihr könnt auch gerne nach dem Gottesdienst zum Welcome-Stand kommen und euch da informieren, was es bedeutet, Teil von etwas Größerem zu sein im Sinne einer Hausgruppe oder vielleicht einem anderen Dienst, den wir als Gemeinde hier haben. Die Band darf schon mal gerne nach vorne kommen. Könnt euch jetzt gerne unter der Woche in den Hausgruppen mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, darüber nachdenken, wo seid ihr Teil von etwas Größerem? Seid ihr vielleicht irgendwo nicht Teil von etwas Größerem, wo ihr aber gerne Teil von wärt? Habt ihr Ideen, Visionen für diese Gemeinde, ob das lokal ist, ob das global ist, wie ihr euch weiter einbringen könnt? Welche Begabung könnt ihr in Zukunft vermehrt in die Gemeinde mit einbringen? Gebt euch das Ansporn, von eurem Glauben zu erzählen, dass wir diese große, zeit- und weltübergreifende Geschichte haben, von der wir erzählen können. Und ich hoffe, dass euch das genauso ermutigt und im Glauben bestärkt wie mich, dass wir durch Gott und durch die Gemeinde diese Perspektive haben, dass wir Teil von etwas sind, das größer ist als wir selbst. Und ich würde gerne noch beten. Gott, ich danke dir, dass du souverän bist, dass du über unseren Plänen stehst, dass du über unseren Gedanken stehst, aber dass du einen Plan hast, der so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen könnten. Ich danke dir, dass du uns zum Teil von diesem Plan machst, dass du uns als kleine, als fehlbare Menschen gebrauchst, dass wir Teil von diesem Größeren sein können, was du mit uns, mit der Gemeinde, mit dieser Welt vorhast. Ich danke dir, dass wir Teil von größeren Gemeinschaften sein können, mit anderen Christen, mit Leuten, die dich ähnlich erlebt haben wie wir. Dass wir dadurch gemeinsam arbeiten können an dem, was du für uns vorbereitet hast. Dass wir uns gemeinsam ermutigen können, dass wir die Gemeinschaft genießen können, dass wir zusammen feiern können, zusammen teilen können, dass wir gemeinsam dich anbeten können. Ich danke dir, dass wir Teil von dieser Linie sind, die sich von dem Alten Testament über das Neue Testament bis heute und bis in die Ewigkeit fortsetzt. Ich danke dir, dass wir diese Perspektive haben können, dass du der unveränderbare Gott bist, mit einem festen Plan, an dem nichts rütteln kann. Ich danke dir, dass wir ein Teil davon sein können. In deinem Namen. Amen.
Herr, nutzt die nächste Zeit wirklich, um für euch beten zu lassen, um gemeinsam zu beten mit jemandem.